Was ist der Unterschied zwischen einem zertifizierten Facharbeiter nach DIN 14675 und, wie nennen wir es, einem nicht zertifizierten Marktteilnehmer? Das bespreche ich heute nicht alleine. Dazu habe ich in ein Interview eingeladen Dejan Tonkovic von Sonax Alarm, einem Brandmeldeanlagenhersteller, der sich auch auskennt. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz.com. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Unterschied zwischen einem zertifizierten Facharbeiter nach DIN 14675, also allen Firmen, die für alle Phasen zertifiziert sind, und Brandmeldeanlagen, ja, und einem nicht zertifizierten Marktteilnehmer. Was ist denn das eigentlich? Besprechen wir gleich. In das Interview habe ich eingeladen, um das ganze Thema mal auseinander zu dividieren, den Dejan Tonkovic. Er arbeitet bei der Firma Sonax Alarm, einem Brandmeldeanlagenhersteller. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Dejan.
Ja, hallo Stefan. Ja, danke für das liebe Intro und für die Einladung hier zum Podcast. eigentlich komme ich ursprünglich vom Balkan und heiße Dejan, aber für dich bin ich auch gerne heute Dejan aus Frankreich. Mon ami.
Parlez-vous français, ganz genau. Un peu, wir alle sprechen nur zwei, drei Sätze und Baguette und Mon ami.
So das Nötigste für Paris.
Ich kenne dich schon lange vom Namen her. Und dass ich dich Dejan nennen wollte, sollte, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil dein Name ist schon länger in der Branche bekannt. Ich sag mal, es ist ein markanter Name, so sage ich es mal einfach. Und dann fühlt man Dejan irgendwie, man überlegt kurz, wie man es aussprechen möchte. Tonkovic, einmalig.
Ist nicht so handelsüblich, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber vielleicht als Künstlername geht ein bisschen leichter von der Zunge. Ich merke mir den, ich nehme den mit.
Also Dejan, erzähl uns mal etwas. Du arbeitest bei Sonax Alarm. Was macht eigentlich Sonax Alarm?
Ja, also tatsächlich kurz zu meiner Person. Ich bin jetzt seit knapp 19 Jahren im BMA-Business unterwegs, aber immer herstellerseitig. Und bei Sonax Alarm bin ich für die vertrieblichen Belange und Geschicke zuständig und kümmere mich halt eben um diesen kompletten vertrieblichen Arm. Und was macht Sonax vielleicht, um vorweg das ganze Thema nochmal zu spannen, damit man auch die Geschichte hinterher ein bisschen besser verstehen kann? Der ein oder andere Zuhörer wird Sonax Alarm tatsächlich kennen. Und nein, wir verkaufen keine Autopolitur und irgendwelche Pflegemittel. Wird gerne in einen Topf geworfen.
Habe ich am Anfang auch kurz überlegt. Also als ich Sonax, denke ich, kenne ich doch schon länger, ja?
Ja, beim Kaufland um die Ecke einmal ja. Pflegeshampoo, ganz klar. Das wird auch in Gesprächen immer wieder nach vorne getragen. Also es ist wirklich sehr spannend festzuhalten, wie oft wir damit konfrontiert werden. Aber nein, also nicht mit dem Hersteller.
Nein.
Und tatsächlich habe ich festgestellt, unsere Geschäftsführerin, Frau Ulrike Leinker, war ja eine deiner ersten Interviewgäste. Also ich glaube, Podcast Folge 23, wirklich noch in den Kinderschuhen. Und wer jetzt wirklich das Thema Sonax-Alarm ein bisschen intensiver betrachten möchte, der hört sich vielleicht am besten diese Podcast-Folge an, weil Frau Leinker das wirklich sehr gut darstellt und auch sehr detailliert dargestellt. Ich möchte das jetzt kurz abreißen, aber was macht Sonax-Alarm? Also wir sind Distributor für Bosch Brandmeldeanlagen und Teletech Brandwarnanlagen nach 0826, also die ganzen Hausalarmgeschichten, ja. Kitas und Co. So, und Bosch-Brandmeldeanlagen, das ist ja der spannendere Faktor, weil man ja eigentlich in unserem Marktgeschehen weiß, dass Bosch auch über die eigene Errichterorganisation das Produkt in den Markt bringt, baut und wartet. Und wir über unseren Kanal für zertifizierte Facharbeiter nach DIN 14675 die Möglichkeit schaffen, auch Bosch zu bauen, die Vorzüge dieser fantastischen Technik zu genießen und auch die Wartungs- und Service-Aspekt durchführen zu können. Allerdings, um das rechtlich nochmal festzuhalten, es ist eine Sonax-Anlage. Ja, dahinter versteckt sich das Fabrikat Bosch in allen Formen und Farben, aber es ist von der Systemanerkennung her eine Sonax-Anlage. Und das ist das, was wir machen. Also im Grunde genommen sind wir, wenn man jetzt die Hersteller so ein bisschen vergleicht, sind wir noch so ein Einhorn auf dem Markt, so ein kleines Juwel. Ja. Und das Fabrikat Bosch als solches gibt ja eine ganze Menge her. Also da kannst du ja wirklich Kita-Pusteblume bauen, du kannst Schulen, Fußballstadien oder Flughäfen damit umsetzen. Und das ist dann auch etwas komplexer und nicht für jedermann gedacht. Und das ist mal so der grobe Abriss. Was
also es ist auch schon Großprojekte, herzlich willkommen, ja.
Ja, fast schon Tagesordnung. Also da muss man auch einfach dem Unternehmen Bosch ein Riesenkompliment aussprechen. Zum einen, dass die in der Entwicklung fantastische Sachen auf die Beine gestellt haben, damit sowas überhaupt möglich ist. Und auf der anderen Seite, dass sie es dann auch selber über ihren Kanal umsetzen, wir über unseren und insofern halt dem Markt einfach noch mehr Sicherheit geben können. Deswegen, also tolle Sache. Woher kennen wir oder ich persönlich dich oder euch als Unternehmensberatung? Also ich bin ja ein stiller Fan von euch. Ne? Und wie eingangs erklärt, 19 Jahre schon dabei, habe ich mich gerne öfters mal bei dir in der THB-Datenbank bedient, wenn ich Ausarbeitungen für Ingenieurbüros machen durfte.
Du warst das.
Ja, unter anderem, ja. Ich war das. Und habe das wirklich sehr genossen, weil mir das auch viel Arbeit erleichtert hat. Und im Zuge dessen haben wir, also egal bei welcher Station ich jetzt tätig war, habe ich immer wieder die Empfehlung an angehende Errichter ausgesprochen, dass die zwecks DIN 14675 Zertifizierung zu euch kommen sollen, weil der Volksmund sagt, ihr macht da einen guten Job.
Glaube ich auch, ja, was mir so zugetragen wird. Und da setzen wir viel Energie drauf und das führt dazu auch, dass man Empfehlungen bekommt, ohne was dafür zu tun, weil man einfach nicht nur die Marktpräsenz hat, sondern einfach auch einen guten Job macht.
Ja, die Leistung spricht definitiv für sich. Deswegen also auch immer wieder gerne der Austausch. Und so war ich ein stiller Fan. Irgendwann haben wir mal miteinander geplaudert und so kam das Ganze ja im Endeffekt zustande.
Jetzt. Wir haben einen Fall auf dem Tisch, gell?
Wir haben einen Fall, genau. Und deswegen fand ich das hier eigentlich ganz, ganz praktikabel. Du hast es ja in der Einleitung gesagt, wir definieren mal zwei Begriffe, damit man auch diesen ganzen Case ein bisschen besser nachvollziehen kann. Zum einen reden wir ja über zertifizierte Facherrichter, also auch in unserem Genre. Ich meine, du ohnehin, das ist dein Tagesgeschäft. Wir schulen ja die Errichter auf das Fabrikat Sonax oder die Brandwarntechnologie. Und du schaffst ja die Basis mit der 14675, dass diese Errichter überhaupt mitspielen dürfen. Und wir machen ja das Feintuning. So, und da geben wir uns ja allergrößte Mühe und dementsprechend reden wir hier an der Stelle von zertifizierten Facherrichtern und halt Marktteilnehmern, damit man das so ein bisschen unterscheiden kann und wie das dann jetzt im Unterschied aussieht, das dann gleich zu dem Case. Und seit einigen Wochen beschäftigt uns tatsächlich ein aktueller Fall. Für den Zuhörer, das Projekt selber umfasst ein zentrales Netzwerk mit knapp 1400 Meldern, Alarmgebern, Kopplern, Steuermatrix. Also es ist keine kleine Geschichte. Es ist auch, ja, wie soll ich sagen, doch in der Anwendung und im Ablauf ein bisschen komplexer.
Und dass man es versteht, wir haben ja ganz viele Errichterbetriebe und wenn die mal ein Projekt haben mit 100 Meldern, sagen die, wow, vierstellig? Wie viele Projekte mit vierstellig Meldern? Null. Ja, also 1400 ist Champions League in der Welt der Errichter, ja?
Absolut, absolut. Mhm. Und genau das ist ja der Punkt. Dafür musst du ja ausgelegt sein. Dafür musst du ein stabiles Team haben, was sinngemäß auch das Ganze handeln kann. Gut, in diesem speziellen Fall war es jetzt so, ursprünglich war es eine sanierungsbedürftige Brandmeldeanlage. Also die war schon Jahre gekommen, vieles wurde vernachlässigt, verzögert, die Technologie war nicht mehr state of the art. Und ja gut, es gab dann irgendwo mal eine Ausschreibung, das Ganze wirklich in die Neuzeit zu holen. Und einer unserer zertifizierten Facherrichter, Sonax-Facherrichter, wohlgemerkt, hat dann diese Ausschreibung ganz regulär gewonnen. Im Verlauf des letzten Jahres hat besagter Errichter auch wirklich einen guten Job gemacht, hat die Anlage komplett neu aufgezogen, umgebaut, so wie sie es auch tatsächlich gehört. Und jetzt ist der Betreiber im Besitz einer wirklich gut funktionsfähigen und sicheren Brandmeldetechnologie mit einem Markenprodukt. Also erstmal alles wunderbar. Jetzt stellte sich dann aber im Nachgang heraus, weil das kein Teil des Leistungsverzeichnisses war, dass dieser besagte Fachpartner den Wartungsvertrag nicht Hand in Hand sofort bekommen hat. Das heißt, es ging erstmal nur um die Ertüchtigung und die Sanierung der Anlage. Die Wartung
In der
sollte
Anschreibung.
wohl.
Also Instandhaltung
Genau.
nicht ausgeschrieben, ja?
Nein, nein, nein. Stand da nicht zur Debatte. So, jetzt sind wir vielleicht auch ein bisschen blauäugig von der Thematik ausgegangen, dass das ein Automatismus wird und dass besagter Fachrichter, der ja ohnehin einen guten Job gemacht hat, auch zeitgleich mit dem Wartungsvertrag ausgestattet wird. Aber dem war nicht so. Gut, kann es geben, ist
Kann
jetzt
es
auch
geben.
nicht ganz so unüblich, aber ärgerlich war es dann schon. Im Endeffekt stellte sich dann heraus, dass ein Marktteilnehmer diesen Wartungsvertrag bekommen hat und wir können uns bis heute nicht erklären, wie das passiert ist, also ob es hier persönliche Belange gab, die im Hintergrund eine Rolle gespielt haben oder vielleicht alte Gewohnheiten, aber es stellte sich dann im Nachhinein auch noch heraus, dass besagter Errichter auch im Vorfeld schon für die Wartung zuständig war. Oder, nee, Marktteilnehmer, Entschuldigung.
Ja. So wollten wir es ja heute definieren, ja.
So wollten wir es definieren, tut mir leid. Gut, und ich glaube, da wird jedem Zuhörer jetzt gerade klar, worum es hier
genau
geht. Also genau genommen reden wir hier nicht von einem Sonax-Errichter. Besagtes Unternehmen hat keine Sonax-Zertifizierung, hat keine aktuelle Liefer- und Schulungszusage und war definitiv auch nicht in einem unserer letzten Schulungen vertreten. Also gibt es auch kein aktuelles Schulungszertifikat. Dennoch fühlt sich besagter Marktteilnehmer befähigt und berechtigt, an dieser Anlage zu arbeiten. Und damit haben wir vom Mindset her ein Problem.
Ich auch.
Ja gut, wir betreiben hier alle sehr viel Aufwand. Also wir als Hersteller, du als Zertifizierer und im Endeffekt alle Errichter da draußen, die dieses Spiel regulär spielen. Und wir finden das extrem merkwürdig, dass sowas möglich ist. So, und das gipfelte dann am Ende noch darin, dass der Techniker oder ja der Mitarbeiter des Marktteilnehmers sich bei uns an der Hotline gemeldet hat, mangels Wissen mangels Kompetenz im Nachhinein auch. Und bei unseren Technikern erfragen wollte, wie man denn das Firmenlogo ins Display reinprogrammiert. Und bei allem, was recht ist, Stefan, das sind so Nebensätze bei uns in den Schulungen, die mal eben eben so durchgereicht werden. Also das sind so ganz klassische Basics. Da reden wir nicht von wilden Programmierarbeiten, sondern wirklich um, entschuldige den Ausdruck, Pillepalle-Kram.
Ja, also nicht das große Einmaleins, nicht mal das kleine Einmaleins, das ist, mach das doch einfach. Das
kann
uns jeder.
Also ist nicht der Rede wert. So. Unser Techniker an der Hotline hat den Braten logischerweise sofort gerochen und hat sich erstmal sowohl über das Unternehmen als auch über den Schulungsstand erkundigt. Und nachdem klar wurde, das ist kein Sonax-Partner, wurde das Gespräch an der Stelle auch beendet. Das heißt, wir selektieren auch relativ schnell raus, weil das so nicht richtig ist.
Ja.
Ja gut, nachdem wir dann gemerkt haben, was da draußen eigentlich los ist in diesem besagten Fall, ist auch unser Fachpartner erstmal auf die Barrikaden geklettert und hat sehr viele Bemühungen in die Wege geleitet, um ja generell diesen Missstand oder auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. So, das sind allerdings alles fehlgeschlagen. Also gutes Zureden am Betreiber, mit dem Sachverständigen, der die Abnahme im Nachhinein gemacht hat, mit der örtlichen Feuerwehr. Also er hat wirklich mit allen gesprochen und irgendwie fühlte sich keiner dazu berufen oder überhaupt interessiert daran, diesen Missstand zu verändern. Und es ist gut, die Abnahme ist erledigt. Alles hat ja wunderbar geklappt. Die Anlage läuft. Es gibt ja erstmal nichts zu diskutieren. Und nicht unsere Baustelle. So. Ist ein bisschen schwierig. Also wir wollten uns das nicht gefallen lassen. Wir haben das nicht auf uns sitzen lassen. Und so kam das eigentlich, dass ich mir gedacht habe, naja gut, okay, wer könnte mich denn da beraten? Wer hat denn da eine Idee? Und so habe ich gedacht, okay, komm, du bist eine Koryphäe hier auf dem Markt. Du hast im Riesenumfeld vielleicht auch schon so ein Case gehabt. Vielleicht hast du die Idee.
So kamen wir in Dialog und haben darüber gesprochen und ich will es auch nochmal auf den Punkt bringen. Die DIN 14675 ist in Phasen aufgeteilt. Wir haben Kunden, die sind Planer, die machen Planung, Projektierung, Errichter machen alle Phasen und wir unterhalten uns jetzt über die Phase 11, Instandhaltung, alle sagen Wartung, es ist Instandhaltung, 4 Inspektionen, einmal im Jahr eine Wartung und dafür muss man zertifiziert sein. Und zwar auf das Herstellersystem, meine Damen und Herren. Man hat nicht nur ein DIN 14675-Zertifikat für alle Brandmeldeanlagen auf dem Markt, sondern ja, man hatte auch einen Kontakt zum Hersteller. Und der Dijon hat es gerade gesagt, man hat zwei Sachen. Erstens eine Herstellerschulung und zweitens eine Liefer- und Schulungszusage. Mit diesen zwei Dokumenten geht man zu der Zertifiziergesellschaft eines Vertrauens, gerne über uns, und dann wird das System eingetragen. Und jetzt derjenige, der es aktuell diesen Wartungsvertrag, Instandhaltungsvertrag bekommen hat, der hat das offensichtlich nicht. Weil der Techniker, der da angerufen hat, der kannte sich auch nicht aus. Selbst wenn der mal vor 100 Jahren vielleicht Anasonax gesehen hat oder das Wort geschrieben hat, nein, das langt nicht. Und in welcher Schublade sind wir da? Finden wir das gut? Es geht nicht um gut oder nicht gut. Es geht um, also für mich ist das eine andere Schublade. Ich mache jetzt keine Rechtsberatung, aber das ist nicht, das ist grob fahrlässig. Das ist nicht nur fahrlässig, das ist eine Stufe hinaus. Lieber Betreiber, ist deine Anlage, du hast die Entscheidungsgewalt. Lieber Errichter, lass die Finger davon. Also, wir haben ja im Vorfeld gesprochen, wen man da nochmal zu Rate holen könnte, und wir sahen einen großen Engpass. Den können wir jetzt auch in dieser Podcast-Folge nicht lösen, weil es gibt keine Polizei, die das überprüft. Ich hole da schon mal diese Idee mit dem Führerschein heraus, ja. Wenn von uns jemand mal, also ich rede von einem Autoführerschein, mal zu schnell gefahren ist, sagen wir mal, ich sag mal Pech gehabt hat, ja, und den vielleicht für 4 Wochen mal woanders deponieren möchte, fährst du mit dem Auto, auch wenn es keiner sieht, besser nicht. Lass das sein. Und das ist das so die nette Formulierung, wo man sagt, naja, kann man ja mal machen. Nee, kann man nicht machen. Wenn dann was passiert, da hilft dir keiner. Also gar keiner, niemand. Und wenn dann manche denken auf Errichter- oder Betreiberseite, der hat doch eine Versicherung oder eine, also wir reden über einen Fall, nicht, dass da jetzt über einen Schaden, einen großen Schaden, ich will es gar nicht hinausbeschwören, Menschenleben, ja, also, aber den Fall muss man mal durchsprechen immer. Da greift keine Versicherung. Da bin ich mir ohne eine jegliche Rechtsberatung, da hilft einem keiner. Also da werden Menschen wie ich gefragt und sagen, und ist das nicht doch ein bisschen in Ordnung? Das ist kilometerweit entfernt von in Ordnung. Das ist grob fahrlässig in meiner Welt. Dijon, wie ging es da weiter?
Klar, durch das Gespräch mit dir bin ich ja auch auf neue Ideen gekommen. Wir haben ein bisschen mit Ideen jongliert, was man unter Umständen noch tun könnte. Und der Weg über das Bauamt wird es dann wahrscheinlich jetzt am Ende werden. Also das war dann auch unsere Empfehlung Richtung Errichter oder Richtung Facherrichter.
Ja, den Wartungsvertrag nicht hat, ja.
Genau, der leider den Wartungsvertrag nicht hat. Ich meine, wie gesagt, am Ende des Tages, wenn ein anderes Unternehmen in zertifizierter Natur den Wartungsvertrag bekommt, ist das für uns fein. Weil wir sind da, genau, wir sind nicht Richter, Angeklagter oder Jury. Aber dennoch müssen wir alle diverse Spielregeln einhalten. Und dieser Errichter hat es halt jetzt nicht bekommen, aber wir sind dann der Idee oder dem Vorschlag gefolgt oder werden es dann halt künftig auch tun, dass wir das Bauamt mit zu Rate ziehen und gucken, ob sich da jemand für dieses Thema interessiert, weil spätestens dort müsste man uns Gehör schenken mit diesem Fall. Und wir hoffen, dass das dann auch am Ende passiert. Aber wie gesagt, mal schauen, das wird jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und wir halten dich auch auf dem Laufenden. Und mit dieser Podcast-Folge wollte ich zum einen allen Herstellern aus der Seele sprechen, weil ich glaube, das betrifft uns irgendwo alle. Also es ist jetzt völlig egal, über welches Fabrikat wir hier reden, aber ich vermute mal, die Dunkelziffer ist weitaus größer. Wir haben es jetzt einmal live erleben dürfen oder müssen.
Ja.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass jeder Hersteller hier sein eigenes Lied zu singen kann und auch einfach mal noch parallel eine Lanze für alle zertifizierten Errichter zu brechen, weil, wie gesagt, wir haben da draußen wirklich tolle Errichterunternehmen, tolle Unternehmer, die sehr viel Energie, Zeit und auch Geld rein investieren in dieses ganze Thema, um Gebäude in Deutschland sicherer zu machen, um dieses Spiel spielen zu dürfen, um sich nicht in so einer Situation wiederzufinden. Und ich meine, am Ende ist es ein Verantwortungsthema. Machen wir uns nichts vor. Auch der Richter steht da, macht irgendwelche Dinge und muss mit der Verantwortung dahinter stehen können, dass das alles richtig ist, was dort passiert. So, und da will sich keiner irgendwo bei erwischen lassen, dass mal plötzlich eine Meldegruppe abgeschaltet wurde und hoppla, Murphys Gesetz schlägt zu und es brennt und dann will es wieder keiner gewesen sein. So, und deswegen hoffe ich, dass wir heute hier auch mit dieser Podcast-Folge den Markt so ein bisschen sensibilisieren können. Auch mal den einen oder anderen Betreiber zum Nachdenken bringen, dass er nicht einfach blind vertraut. Wie gesagt, wir kennen die Hintergründe nicht, warum besagter Marktteilnehmer das tun darf. Aber dennoch kann das jetzt verschiedene Gründe haben und vielleicht ist es auch einfach, naja gut, er hat es ja jahrelang schon gemacht, das hat ja immer funktioniert. Hier ist ja nie was passiert. Das ist ja der Klassiker.
Sehr Klassiker.
So, und einfach irgendwo über die Jahre hinweg ein blindes Vertrauen entstanden ist. Und das ist hier in meiner Welt und in meinem Verständnis echt gefährlich. Weil wenn die Nummer hier nach hinten losgeht, dann ist das mit dem Vertrauen so eine Sache und dann grätscht auch keiner für jemanden da ins Fadenkreuz. Also das wird dann nicht passieren. Und deswegen hoffe ich, dass ja vielleicht auch hier der eine oder andere Betreiber als Zuhörer dem Ganzen lauscht und sich die Frage stellt oder sich zumindest mal einfach die Zertifikate zeigen lässt. Das ist ja das Einfachste, was man machen kann. So, zeig mal, darfst du das überhaupt? Ist ja nichts Böses dabei. Also letztendlich kann man das ja tun. Und ich meine, wir bewegen uns hier in Deutschland. Ich meine, das ist das Land der Normen, Regeln,
Aber
Gesetze. Wir haben ja für
wirklich,
alles
ja.
Gesetze, so, als hätten wir das erfunden ursprünglich. Und dann gibt es aber so eine Lücke. Also so unvorstellbar. Und keine Polizei, also Brandmeldepolizei, die das Ganze kontrolliert. Und wie gesagt, ihr als Unternehmensberatung Wenzel oder wir als Sonax oder auch alle anderen Hersteller geben sich ja extrem viel Mühe für dieses Thema Schulung und Zertifizierung. Und wenn es halt da draußen Marktteilnehmer gibt, die das nicht vorweisen können, dann hat das einen Grund. Und dann soll das so sein. Und ja, vielleicht abschließend zu diesem Thema. Ich meine, wir verkaufen hier keine Nike-Sneaker. Okay, also da ist es jetzt nicht die Frage, ist der Swoosh grün, gelb oder lila, weil
Nein.
das sorgt nicht für einen Schaden. Aber wir verkaufen hier Brandmeldetechnologie und alle Facherrichter geben sich hier extrem viel Mühe bei dem Thema, damit, ich sag mal, eine Familie einen Kinobesuch entspannt genießen kann und unbeschadet und ohne Sorge wieder nach Hause kommt. So, um das mal als plastisches Beispiel zu nehmen. Und dann darf es solche Missstände eigentlich nicht geben. Und deswegen hoffe ich, dass der ein oder andere Zuhörer zum Nachdenken kommt und das vielleicht nochmal zumindest überprüft.
Lieber Dejan, ich sag mal einfach vielen Dank für das Vertrauen in diese Folge. Sollte es da nochmal einen zweiten Teil geben, dann werden wir den auch hier präsentieren. Da sind wir uns heute noch nicht ganz sicher. Wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch einen ähnlichen Fall kennst, gerne an mich oder an Dejan. Wir freuen uns über ein Feedback. Vielen
Ich
lieben
bin für
Dank.
euch alle aber auch gerne Dijon.
Genau, ab jetzt nur noch Dejan. Dann
Genau.
wissen wir, derjenige hat den Podcast gehört.
Absolut. Ich warte mal ab, wer mich demnächst so anspricht.
Dejan, Dankeschön.
Stefan, vielen lieben Dank.